Nach den Six Nations ist vor dem Nations Championship, aber dazwischen gibt es ja auch noch einiges an Rugby. Wir wollen nachbesprechen, was los war in den letzten Wochen, aber auch ein bisschen vorausschauen auf was ansteht.
Ja, das Ganze in Folge 194 hier bei den Eierköpfen. Du schaust aber schon ganz schön weit voraus, Simon. Nations Championship.
Ja, weil wir gestern einen Termin hatten, wo wir ein bisschen über Rugby gesprochen haben. Also vor allem war das die Feedback-Session für den letzten Super Saturday bei ProSieben Max. Und da habe ich mich einfach daran erinnert, was denn noch so Schönes ansteht im Sommer. Und auch dieser Teaser, den sie da gespielt haben am letzten Wochenende, der hat halt richtig Bock gemacht. Also ein wirklich, wirkliches Home of Rugby haben wir jetzt mal hier in Deutschland.
Ja, Mann. Richtig, richtig, richtig geil. Also weiter geht's ja ab dem 11. April Women's Six Nations. Am 11. April gibt es direkt ein Spiel im Free TV, nämlich England gegen Irland. Es gibt alle Spiele kostenlos auf Join im Livestream. Und am letzten Spieltag der Women's Six Nations bringen wir dann noch das wahrscheinlich größte Spiel, das es gibt momentan im europäischen Frauenrugby. England gegen Frankreich. Also Le Crunch. Und wir wissen ja, was Le Crunch kann seit letztem Wochenende ins Free TV.
Ja.
Genau, und dann geht's weiter mit Nations Championship, wir haben die Greatest Rivalry dabei und so weiter und so fort. Also das ist so fett. Simon, aber bevor wir über Rugby sprechen, erzähl uns doch mal, gerade sehen wir nicht die eure Couple-Bilder im Hintergrund aus eurem Wohnzimmer, sondern ein...
So ein Hirsch.
Ein Hirsch, ist das ein Hirsch?
Nein, das ist kein Hirsch.
Das ist ein Reh, oder?
Das ist Bambi.
Das ist Bambi.
Ja.
Ja, wo bist du? Was machst du?
Im Urlaub in Südtirol, da hat mir nach diesem Super Saturday gedacht, ey, das geht nicht, muss hier weg. Dann hatte ich ungefähr den stressigsten Sonntag aller Zeiten, nachdem wir natürlich Samstagabend dieses Spiel England, Frankreich gegen England, mussten wir danach natürlich noch irgendwie verdauen und dann noch in München noch ins Johannescafé gehen, für ein paar Bierchen da runterkommen und dann nach nicht so einer erholsamen Nachtschlaf dann direkt wieder zum Kommentieren zu dem Rugby World Championship Spiel. Und danach dann hieß es, jetzt geht's in Urlaub. Dann musste ich dann erst das Auto meiner Mutter holen, musste dann mit dem Auto, weil sie das natürlich mir geliehen hat für den Urlaub, musste ich aber erst ihre Hunde aus der Hundepension holen, weil sie selber am Wochenende davor weg war. Und nachdem ich das gemacht habe, bin ich dann nach Hause und habe dann gepackt und dann sind wir direkt losgefahren. Dann waren wir Sonntagabend dann in Südtirol und jetzt hier ein bisschen eine gute Mischung aus Skifahren und Wellness, muss auch mal sein.
Ihr merkt schon, das Leben von Simon Jung ist wirklich stressig, also wirklich, wirklich stressig.
Auch stressig.
Simon, wir haben auch tatsächlich gar nicht richtig gequatscht seit diesem Super Saturday. Deswegen.
Ja, hatte auch irgendwann genug von dir, muss ich sagen, nach den letzten Wochen.
Ja, kann ich so nur zurückgeben. Also ich war auch froh, dass wir nicht zusammen kommentieren mussten am letzten Samstag und am Sonntag.
Ja, wirklich, es wurde zu viel langsam.
Nein, aber erzähl mal, also mir wurden Fotos geschickt von dir, von deiner Frau, von Teamkollegen, du beim Le Crunch schauen. Wie hast du dieses geisteskranke Spiel erlebt, bitte?
Ey, ich hab's wirklich einfach nur gefeiert. Ich war auf irgendeine Art und Weise so stolz auf meine Sportart, so dass wir das schaffen und England so enttäuschend, die waren über die ganzen Wochen, dass die Six Nations wirklich schaffen, das perfekte Finale hinzubekommen. Es geht ja nicht besser, als dass so ein Turnier, was über 5 verschiedene Spieltage, Wochenenden geht, im Endeffekt mit der letzten Aktion, der letzten Minute mit einem Kick entschieden wird. Es geht nicht besser. Und dieses Spiel, wie das hin und her geht, natürlich kann man im Detail, viele England-Fans, die dann das kritisieren, die Schiedsrichterentscheidung am Ende mit dem Straftritt, Oli Chesham, der nicht in die Mitte läuft. Und aber genauso aus französischer Sicht kannst du auch ganz viele Sachen bemängeln an so einem Spiel, wie es ja immer geht. Ich war wirklich danach und die Leute wirklich alle, die Hälfte der Leute, die mich kennen, kamen zu mir, haben versucht, mich auszulachen. Die andere Hälfte hat gefragt, ob es mir gut geht.
Wie kann man versuchen, einen nach so einem Spiel auszulachen?
Also ja, du weißt doch, wie Leute mit England-Fans umgehen.
Ja, stimmt.
Wärst du da gewesen, hättest schon 3 Guinness getrunken, wärst du
mit
Zeigefinger losgerannt?
Nein, nicht früher. Nach diesem Spiel, jetzt weil ganz ehrlich, nee, ich glaube auch früher nicht. Also bei dem Spiel, also wer die Größe dieses Spiels nicht verstanden hat, der ist ja selber schuld. Also das ist,
ja,
dass wir so einen Abschluss erleben durften, dass wir, ich habe es euch prophezeit, die Engländer waren perfekt auf den Punkt vorbereitet, auf dieses Spiel.
Ja, ein Spiel, ja.
Die waren einfach da. Und ich finde es dann auch immer lustig, ne? Du hast ja gerade aufgezählt, diese Punkte, wo jetzt kritisiert wird. Und ich habe ja gestern bei Rugby Daily auch noch mal diesen Versuch von Ollie Chessum genommen. Der Typ fängt eine Interception, läuft, ich hab mir das mal umgerechnet, über 30 km/h schnell. Der Typ ist zwei, ja, Meter plus, der ist über 2 Meter, wiegt so 120 bis 130 Kilo. Und dann soll der nach dem Sprint noch so viel Sauerstoff in seinem Kopf haben, dass der dran denkt, in die Mitte zu laufen. Der ist einfach nur happy, dass er irgendwie diesen Weg geschafft hat, ohne eingefangen zu werden. Also wer an sowas rummeckelt. Und außerdem immer dieses, naja, wäre der in die Mitte gelaufen, dann hätten sie ja 2 Punkte mehr bekommen, dann wäre Spiel unentschieden ausgegangen. Wer weiß, ja, genau, wie dieses Spiel sich weiterentwickelt hätte. Also, keine Ahnung. Ja. Es war einfach,
na, natürlich,
so geil.
Dann hätte Frankreich am Ende nicht den Strafzug genommen, sondern zur Gasse gekickt und einen Versuch gelegt und trotzdem gewonnen. Also, so, dass dieses Spiel, es war klar am Ende, dass das irgendwie, also als England diese über 20 Punkte Führung, die sie hatten, so in der Mitte des Spiels, als sie die dann haben schrumpfen lassen und wirklich die Franzosen zurückkommen lassen, war es für mich klar, dass Frankreich am Ende gewinnen wird. Auch wenn England hier nochmal zurückschlägt, das ist Frankreichs Abend.
Waren sie so und weit? Weißt du, ich muss mal ganz kurz reinkrätschen, weil ich kann mich ehrlich gesagt an dieses Spiel in seinem Verlauf, in seiner Gänze, gar nicht mehr richtig erinnern. Da ist so viel passiert. Das war völlig geisteskrank. Also wir haben die, glaube ich, die letzten 30 Minuten nur noch im Stehen kommentiert. Ich stand ja immer noch, als wir wieder ins Studio gekommen sind, ne? Hab dann erst gecheckt, ich sollte mich mal hinsetzen. Diesen Ollie Chessum Try hatte ich bis gestern gar nicht mehr auf dem Schirm, dass der überhaupt passiert ist. Waren die wirklich über 20 Punkte weg?
Ich glaube, nach dem Ollie Chessum Try haben sie, glaube ich, 21 Punkte von Frankreich kassiert, bevor Tommy Freeman nochmal so gescored hat.
Krass, das muss ich mir fast nochmal anschauen, weil das ist ja wirklich, das ist ja wirklich verrückt.
Oder vielleicht waren es nicht ganz 20 Punkte, aber es war auf jeden Fall eine sehr, sehr solide Führung, mehr als 2 Converted Tries, die England zwischendrin hatte in dem Spiel. Aber genauso Frankreich hat ja auch angefangen, richtig stark, Louis Bielbiere. Da muss man wirklich sagen, egal, es gibt so viele fantastische Rugby-Spieler mit so vielen verschiedenen Skills. Der eine Skill, der unschlagbar ist, ist einfach Geschwindigkeit.
Ja.
Das hast du in dem Spiel so gesehen.
Total.
Es gibt einfach niemanden, der schneller ist mit einer besseren Beschleunigung. Und das waren ja auch wieder keine krass rausgespielten Dinger. Das waren fast alles irgendwelche Kicks nach vorne und der schnellste Mann holt sich den Ball. Aber du musst natürlich den Gameplan haben, die Kicks so gut hinbekommen, aber du kannst diesen Gameplan auch nur so spielen, wenn du Louis Bielbiere hast. Und aktuell ist der wirklich für Frankreich sogar noch wertvoller als Dupont.
Simon, siehst du, du hast es nämlich genauso wie ich, du hast dieses Spiel gar nicht mehr richtig auf dem Schirm. England war in der ersten Hälfte mal 10 Punkte weg. Das war die höchste Führung im Spiel. Und dann gab es den Penalty-Try kurz vor der Halbzeitpause. Da war Frankreich auf 3 Punkte dann ran. Und dann hat Frankreich so krass losgelegt die zweite Hälfte und war selber 11 Punkte vorne. Ollie Chessums Try hat England wieder auf 6 Punkte rangebracht.
Diese 20 Punkte.
Und dann ging es nämlich so ab, dass dann eben Versuch Marcus Smith, Erhöhung, dann waren sie 1 Punkt vorne, dann sind die Franzosen wieder weg. Ja, dann kam dieser Versuch von Freeman, Erhöhung Smith und sie waren wieder 1 Punkt vorne. Also, ne, aber das zeigt ja, also es ist irgendwie unmöglich gewesen, dieses Spiel zu greifen. Also ich glaube, das ist ein Spiel, das lohnt sich richtig nochmal anzuschauen.
Das muss ich, glaube ich, auch nochmal anschauen.
Ja, ich auch.
Das ist natürlich auch immer, wenn man so in so einem überfüllten Pub schaut, kriegt man noch weniger mit.
Ja.
Deswegen schaue ich eigentlich immer gerne einfach zu Hause, aber nach dir, also diesen Super Saturday, da musste ich einfach, wollte ich in den Pub gehen und das schauen.
Ja, ja.
Aber wir sind schon sehr vorgeprescht mit dem Spiel. Eigentlich hat es ja angefangen in der Früh, beziehungsweise am frühen Nachmittag mit dem einen Spiel. Wir haben es eigentlich vorhergesagt.
Du hast es vorhergesagt. Ich habe ja gesagt, die Schotten machen das dieses Jahr. Also da lag ich tatsächlich falsch.
Es war aber einfach eine 1:1 Kopie aller Spiele Irland gegen Schottland der letzten 9 Jahre.
Ja, ja.
Es ist ja nicht mehr normal. Also, wie sich all wirklich die Fehler bei den Schotten finden. Russell, wie sich wirklich wie die Fehler erlaubt hat, mich mega an das WM-Spiel zwischen den beiden in der Gruppenphase erinnert. Du hast aber Iren, die auch einfach so krass stabil und dominant sind an den Kontaktpunkten. Was ist Teigburn? Also hätte England dieses Spiel gegen Frankreich gewonnen, am Ende wäre ich mir sicher gewesen, dass Teigburn Spieler des Turniers wird. So wird es jetzt wahrscheinlich Louis Bielbierre. Ich weiß nicht, ob es sogar schon raus ist, ja, aber.
Gut, ich meine, der hat 9 Versuche gelegt, der muss es eigentlich werden.
Ja.
Und allein 4 aber, in diesem letzten Spiel, aber ja. Aber Teigburn, ja, krass, aber, wie er diese Superkraft zu einer überirdischen Superkraft bei sich weiterentwickelt hat. Das ist ja nicht mehr normal.
Ja. Und zusätzlich aber auch, wenn wir schauen, das haben wir gesehen, als wir am vorletzten Spieltag das Irland-Wales-Spiel kommentiert haben, hast du mir gesagt, ey, wie der da reinkracht, auch in die Ballvorträge. Das ist, der macht nicht nur die Turnovers, der nimmt die harten Meter, der läuft in 2, 3 Leute rein, öfters im Spiel, der tackelt sich die Seele vom Leib und der macht dir die Turnovers. Das ist nicht mehr normal. Also, was der Typ seinem Körper da zumutet, ist schon mal brutal. Aber wie der spielt und also das ist auch der Spieler bei Irland gerade. Also im Sturm, Kellen Doyle war super, Jack Cohen ist eine Maschine. Alle, also Sheehan war auch wieder phänomenal. Und da sind so viele gute Leute, aber ein Teigburn hält es irgendwie alles zusammen in dem Sturm.
Ja, und also bei Irland ist ja auch, um da auch vielleicht aufs große Ganze im Turnier zu schauen, im Endeffekt hat Irland dieses Turnier am ersten Spieltag verloren. Da waren sie chancenlos gegen Frankreich. Und wenn man sich mal zurückdenkt, wie viele Verletzte sie hatten, und sich dann anschaut, wie verwundbar Frankreich war defensiv. Frankreich gewinnt das Turnier und kassiert dabei in den letzten beiden Spielen 96 Punkte gegen sich. Das ist ja völlig Banane. Ja. So, die Iren konnten ihnen gar nicht wehtun, weil diese Hintermannschaft neu formiert noch irgendwie gar nicht eingespielt war und weil der Sturm einfach so dezimiert war, dass sie nicht dagegen halten konnten. So, wären die vollzählig gewesen einigermaßen, wäre es spannend gewesen, wie sie, kann natürlich sein, dass die Franzosen das trotzdem gewonnen hätten, aber ich glaube, dann hätten die echt eine Chance gehabt, weil wenn die ihre offensive Power hätten entfalten können im Frankreich-Spiel, wäre das eine ganz andere Nummer gewesen. So. Und jetzt auf dieses Spiel gemünzt, also bei Irland hast du halt auch gemerkt, so eben dann auch, sie haben ihre Mannschaft gefunden übers Turnier, die Spieler sind nach und nach zurückgekommen, teilweise ganz, ganz wichtige. Da stand wieder eine ganz andere Mannschaft auf dem Feld und dann eben stand genau die Mannschaft auf dem Feld, die Schottland nicht kann. Es war dann trotzdem natürlich irgendwie viel, viel enger als das, was wir bei diesen Weltmeisterschaften gesehen haben. Also gerade diese WM-Spiele, da hat Irland Schottland ja in seine Einzelteile zerlegt. Also da hat Schottland ja gar kein Land gesehen. Und jetzt war es ja so, dass die Iren im Endeffekt, die haben ja in der ersten halben Stunde, wenn man so will, eigentlich die Grundlage für diesen Sieg gelegt, weil sie diese 3-1 Versuche weg waren. Und dann war ja irgendwie das Muster, Schottland kommt ran, Irland zieht wieder weg, Schottland kommt wieder ran, Irland zieht wieder weg. So, das heißt, die Schotten, die waren nicht so weit weg, aber sie sind halt gerade in dieser ersten Hälfte oder in diesen ersten 30 Minuten mal wieder nicht auf die Iren klargekommen.
Also über das ganze Spiel hinweg haben die Schotten die Iren zu leicht punkten lassen. Das hat angefangen mit der allerersten Angriffswelle und die Schotten konnten das irische Paket nicht verteidigen. Da sind die das erste Mal direkt nach vorne gegangen und dann bist du halt mit einem weiteren Carry direkt an der Tryline. Und dann, also der erste Versuch war wunderschön rausgespielt, wieder Kalen Doris an der Linie, den Ball nochmal hinten auf Crowley, der in die Lücke für Osborne. War richtig schön der erste. Und dann kommen die Schotten zurück und spielen wirklich über viele, viele Phasen. Tierspiel und Finn Russell am Ende raus. Kinghorn, schnelle Hände, Darcy Graham. Du denkst dir, yo, it's on. Schlag auf Schlag. Iren kommen direkt zurück. Also Schotten fangen den Ball nicht. Iren legen los, sofort wieder Penalty zur Gut, nächster Try. Schotten wieder dran, haben die Schotten wieder angegriffen, waren 5 Meter vom irischen Mahlfeld und da haben die Iren sie verteidigt. Und das ist dann so, ja, der Tiebreak gewesen. Weil im Endeffekt da wären die Schotten wieder dran gewesen, haben es nicht geschafft. Die Iren verteidigen sie und gehen wieder in die schottische Hälfte und dann haben sie nochmal einen gelegt und dann kamen dann wenige Punkte nur noch. Aber allein dieses Mentale, du hast die mal verteidigt und für die Schotten so, fuck, wir sind jetzt nicht durchgekommen, so, wir haben jetzt alles investiert und das schaffen wir selber nicht vorne zu punkten, aber sie lassen zu leicht hinten die Punkte zu und als sie dann in der zweiten Hälfte super angefangen haben, haben ihre Versuche gelegt, aber immer sofort danach, dann fängt nicht Hugh Jones einfach den Ankick nicht. und du lässt die Iren sofort wieder in deiner 22 angreifen und die Iren haben es super gemacht. Crowley ist immer noch nicht der sicherste Kicker, das ist eine Sache, wo er, glaube ich, wirklich dran arbeiten muss noch für die Mannschaft, aber ansonsten ist Jack Crowley die Nummer 10, also was der schon wieder für ein Spiel gemacht hat, was der denen bietet an Vielseitigkeit und auch an seine Verteidigung ist einfach stark und wie du sagst, ey, diese Mannschaft, wenn diese irische Mannschaft jetzt am Ende gegen Frankreich gespielt hätte, mit neuem Selbstbewusstsein, ganz anderes Spiel. Stuart McCloskey hat sich zu einer Waffe entwickelt, hat die meisten
vielleicht die krasseste individuelle Entwicklung.
Post-Contact-Meters gemacht.
Für mich mit die krasseste individuelle Entwicklung des Turniers, Stuart McCloskey. Ja. Also Wahnsinn.
Stuart McCloskey, ja. Und aber auch Rob Balekun, wir sind in das erste Spiel reingegangen mit Balekun und Stockdale auf Wing und wussten ja auch nicht so genau, so was wir davon halten sollen. Und Stockdale hat es nicht so geschafft, aber Balekun, ja, Breakthrough-Player in Six Nations mit Rising Star mit 28, fand er selber ein bisschen lustig, aber völlig zu Recht. Sein Stern ist aufgegangen bei diesen Six Nations.
Ja.
Und der von Stuart McCloskey sowieso, der spielt ja schon länger auch immer und es ist absolut ein Center bei Irland, immer eine Option gewesen als Center.
Ja, aber er war halt immer die Nummer 4. Er
im
war
immer Turnier die Nummer 4. Mit die beste 12.
Ja. Also du hattest immer Aki, Ringrose, Henshaw, wenn die drei fit waren, dann haben zwei von denen gestartet, einer saß auf der Bank und McCloskey kam rein, wenn einer von denen ausgefallen ist. Und jetzt ist er halt absolut eine Option. Also Aki hat jetzt zwar seinen Vertrag nochmal verlängert, einer von 4 Spielern, aber also McCloskey, da wirst du nicht so leicht mehr vorbeikommen an dem Typen, weil der so ein krasses Paket mitbringt. Hat er auch dann nochmal gezeigt, ne, mit diesem unfassbar geilen, gut getimten Pass daraus auf Balekun. Das kann auch übrigens nicht jeder auf der Welt. Also Bundiaki zum Beispiel so einen Pass nicht werfen.
Der war brutal, der Pass.
Ja.
Also ich finde es auch cool. Also 12 ist so eine wichtige Position und 12 ist so die Position, wo ich auch mal gesagt habe, da fehlt es bei Frankreich. Also Moefana spielt da und aber ist halt eigentlich ein ausgebildeter Winger. Du hattest Don, der Klasse war über ein paar Jahre, aber 12 ist die eine Position, wo Frankreich wirklich struggelt. Und wenn du dir anschaust, England hat da auch noch nicht 100% die Lösung gefunden. Für mich ist Seb Atkinson, hat aber gezeigt gegen Frankreich, warum der da auf jeden Fall eine Lösung sein kann. Und aber wenn du dir die anderen Teams anschaust, 12 ist so eine Schlüsselposition und oftmals mit der beste Spieler. Also ob es ein Tui Polotu, ein Menoncello oder ein Stuart McCloskey ist, man merkt, das ist so eine Schlüsselrolle, sowohl im Angriff als auch in der Verteidigung. Vor allem aber im Angriff, du brauchst einen, der kann über die Vorderlinie tragen. Du brauchst aber auch einen, der hat super zuverlässige Hände hinten raus. Und wenn es da mal nicht klappt, also wir haben bei Schottland gesehen, dass dann auf einmal gegen Irland klappt die Achse nicht mit Tui Polotu, Jones, die No-Look-Pässe kommen dann nicht an. Und das liegt aber auch an der starken irischen Verteidigung. Jamison Gibson-Park hat einfach Finn Russell durchgelernt. Also der weiß ganz genau diesen Wraparound, wie er es timen kann. Das hat er während der WM schon gemacht. Denn in dem Spiel auch, dass er als Neuner direkt an den Gegner vorbeiläuft und in den Rücken und da, wo der Zehner den Ball bekommen wird, da sofort reinspringt und quasi zum Tackle ansetzt, bevor er den Ball hat, um dann genau in dem Moment, wo er den Ball bekommt, das Tackle zu setzen. Also Gibson Park auch dafür, wie schwach in Anführungszeichen, der auch das Turnier angefangen hat, so stark hat das jetzt beendet.
Ja, ja. Und dann?
Trotzdem, soll ich, wenn ich noch darf, also wenn man das einordnen will am Ende, aus schottischer Sicht, es ist am Ende, wie würdest du sagen, ist es ein enttäuschendes Turnier? Ich kann es irgendwie, ich finde nicht, weil du hast diese zwei Top-Performances, vor allem gegen Frankreich, eine Jahrhundert-Performance aus schottischer Sicht. Aber andererseits, es bleibt dabei, du schaffst es nicht, zwei gute Performances aneinander zu reihen bei den Six Nations.
Ja.
Du schaffst es nicht. Ich hab so als Joke schon gesagt, so Schottland hat sich das angeschaut, die Spiele hat gesehen, oh, wir spielen gegen England als zweiten Spieltag, da müssen wir den ersten Spieltag ja scheiße spielen. So ungefähr so ist die Logik da.
Also ich glaube schon, dass es für Schottland irgendwo eine Enttäuschung ist, weil sie halt einfach nicht davon wegkommen, dass sie mal maximal 3 Spiele gewinnen. So eigentlich sollten sie nicht enttäuscht sein, weil sie sind in den letzten Spieltag reingegangen und waren punktgleich mit Frankreich Tabellenführer und hatten die Chance, dieses Turnier zu gewinnen. Aber ja, sie kriegen diese Konstanz eben nicht rein. Also dieser Auftritt in Italien war nichts. Dann kannst du dein Trauma Irland nicht überwinden. Dafür spielst du ein Spiel wie keine andere Mannschaft auf der Welt gegen Frankreich. Also ja, Weiß ich auch nicht.
Also und Irland? Und also ich bin da voll der Meinung. Ich glaube auch Schotten eher enttäuscht als alles andere. Aber jetzt nicht so, dass du sagst, Gregor Townsend muss gefeuert werden, wie das noch also nach der Italien-Niederlage irgendwie viele Leute gesagt haben. Aber die Schotten, die müssen dann in ihrer Psyche arbeiten. Also das ist...
Ja, ich glaube, gerade irgendwie muss gar kein Trainer irgendwo zur Disposition stehen, oder? So wie dieses Turnier
gegangen ist. Normalerweise Andy Farrell, wenn man sich überlegt, auch da, wie es nach dem ersten Spieltag aussah.
Stimmt,
und wie er diese Mannschaft umgedreht hat, was er mit diesem Team, was auf dem Papier, du hast auch von Six Nations gesagt, für mich, das war es mit der Ära Irland. Wenn ich mir das Team anschaue, was soll da gehen? Und was der aus diesem Team rausgeholt hat, da sieht man, was gute Coaches wirklich können. Mhm. Und wie da Spieler, von denen wir nicht überzeugt waren, gezeigt haben, wie sie im irischen Trikot über die Club-Performance hinauswachsen können.
Ja, voll. Ja, das bringt uns ja im Endeffekt auch zum nächsten Spiel mit Wales gegen Italien, ne? Also Wales auch völlig abgeschrieben zum Turnierstart und jetzt holen sie nach zwei guten Leistungen vorher schon, holen sie diesen ersten Sieg und sie holen ihn halt nicht irgendwie. Also das war ja schon krass, die gehen mit 31-0 in Führung, spielen Italien an die Wand mit einer Einstellung, mit einem Willen, mit einer Power, was die Stürmer da geleistet haben. Allen voran Aaron Wainwright mit diesen ersten zwei Versuchen, Dowie Lake als Kapitän, aber auch viele, viele andere in dieser Mannschaft. Alex Mann, James Botham, diese dritte Reihe. Das, was irgendwie Wales immer ausgemacht hat, sie haben immer eine Weltklasse dritte Reihe gefunden, kommt gerade wieder. Und dann haben sie diese mega Innenpaarung gefunden mit Eddie James und Joe Hawkins. Es ist...
Also vor allem dieser Eddie James ist ja eine Maschine, ist ja riesig.
Ja, Joe Hawkins auch.
Der ist ja komplett neu.
Joe Hawkins auch.
Ja, okay, aber Joe Hawkins ist ja schon ein bisschen länger dabei bei Wales.
Der hat schon ein paar Spiele gemacht, ja.
Eddie James ist ganz, ganz neuer Typ, ganz unbeschriebenes Blatt und man hat auch gemerkt, wie der gelernt hat und sich entwickelt hat in diesem Turnier.
Ja, und das ist halt schön zu sehen, ne, weil irgendwie das, was sie davor probiert haben, letztes Jahr mit diesem Ben Thomas auf der 12, da ein gelernter Verbinder, der auch gefühlt irgendwie 1,70 klein ist und 80 Kilo wiegt, so wie die Spieler, die halt dann auf der Verbinderposition. Jetzt haben sie Physis da hinten drin. Ich glaube auch Ellis Mee muss noch viel lernen, aber Größe hat er auf jeden Fall. Und auf einmal nach 5 Wochenenden ist da halt eine walisische Mannschaft, von der du nicht mehr sagst, um Himmels Willen, nimm die doch mal raus bei den Six Nations, weil die sehen da eh kein Land, sondern du hast eine Mannschaft, die auf einmal wieder Spiele gewinnen kann. Und Spiele gewinnen kann gegen Italien, dann hätte man früher gesagt, ja gut, wenn gegen Italien, aber halt gegen italienische Mannschaft, die eine Woche vorher gegen England gewonnen hatte, die historische Chance hatte, zum ersten Mal selber ein Turnier mit 3 Siegen zu beenden. Also das war schon wow.
Ja. Also für mich, also es ist wirklich der Schlüssel, du sagst Selbstvertrauen. Und wo bekommt man Selbstvertrauen her beim Rugby? Und das ist eigentlich die Verteidigung. Du kannst besser angreifen, wenn du weißt, ey, ich verteidige solide, da läuft alles gut und kann mich jetzt kann das ein bisschen was trauen im Angriff. Und deswegen ist es für mich so entscheidend, dass mit Steve Tandy ein Verteidigungsspezialist jetzt das Sagen hat bei Wales. Deswegen hat es vielleicht, also in der Ära Pivac und auch davor Gatland, bei Gatland hattest du halt einen Sean Edwards dabei, da hattest du die beste Verteidigung und deshalb waren die Waliser stark. So eine dritte Reihe, da hattest du bei Wales den Fall, dass die Spieler bei Wales einfach über sich hinausgewachsen sind. Wenn sie das rote Trikot angezogen haben, waren die andere Spieler, als wenn sie bei ihren Clubmannschaften gespielt haben. Also du hast damals auch nicht gesehen, dass ein Lydia, ein Faletau, ein Warburton überall ausreißen im Club-Rugby. Aber du hast die in das walisische Trikot gesteckt und da ging was ab. Und das Gefühl hat man jetzt auch, dass einfach... Weil auch Botham, Mann, Wainwright haben es die letzten Jahre auch nicht so performt. Ich weiß auch, Alan Wainwright, den haben wir immer schon gelobt und alles, aber zum Beispiel letzte Six Nations waren wir sehr enttäuscht von dem oder auch im Herbst und so. Weil er einfach alleine nichts bringen konnte, aber die sind zusammengeschweißt und sie holen sich das Selbstvertrauen über die Verteidigung und allen voran, Dowie Lake als Kapitän, was der auch gegen Irland von Anfang an da reingeflogen ist. Dann hast du natürlich unseren Lieblingsmann Rhys Carey, der, Alter, ist das ein geiler Spieler und natürlich, der hat jetzt keinen Versuch gelegt in den letzten Spielen, aber der hat schon wieder so viele Meter gemacht.
Turnover geholt.
Fantasy-Team. Ja, dieser Turnover, wie gut war der? Und wie schön hat er sich gefreut danach? Das ist wirklich, es macht Spaß, dem Typen zuzuschauen beim Rugby spielen, weil man merkt, er hat einfach Spaß dran. Und wenn man dann sich zurückerinnert, wie er vor der WM 23 aus dem Kader geflogen ist, wegen mangelnder Fitness, und einfach, dann schaut man ihn beim Spielen zu und sieht, wie viel Freude daran hat. Das ist schön. Und auf deiner Seite Italien, gleiche Frage an dich. Also bei Wales muss ich sagen, nachdem die jetzt das erste Mal seit der WM wieder einen Six Nations Sieg geholt haben, auf jeden Fall kann man positiv beenden, diese Six Nations, auch wie sie sich vom ersten Spiel gegen England entwickelt haben über die nächsten Spiele. Italien fängt an mit Sieg gegen Schottland, schlägt England zum ersten Mal, holt aber wieder nur 2 Siege und verliert am Ende gegen Wales. Wo siehst du die Italiener?
Die müssen zufrieden sein mit diesem Turnier. Du warst noch dazu in Dublin nah dran. Du hast nur mit 7 Punkten verloren. Für mich steht dieser historische erste Sieg gegen England über allem. Also das ist ein extrem erfolgreiches Turnier. Ich glaube, bei Italien ist so ein bisschen die Sache, da sind noch viele Schritte zu gehen. Natürlich waren wir irgendwie alle euphorisiert und haben dann nach diesem Sieg gegen England gesagt, ja, diese Mannschaft kann vielleicht in den nächsten Jahren sogar mal die Six Nations gewinnen. Aber ich glaube, dass es so ist, dass es ist leichter, auf ein so gutes Niveau zu kommen, wie Italien es jetzt geschafft hat, als sich konstant auf diesem hohen Niveau zu behaupten. Also das, was auch für andere Nationen gilt, ne, was auch für Schottland ein Stück weit gilt, du musst es halt konstant auf den Rasen bringen und das 5 Spiele hintereinander bei den Six Nations oder dann auch im Nations Championship oder dann bei einer Weltmeisterschaft. Und das ist extrem schwierig. Ja, sie haben mittlerweile eine Tiefe, aber auch da hast du gesehen, so, sie fallen dann schon auch ein bisschen auseinander, wenn es nicht so gut läuft. Also Pani war desaströs am Wochenende, der uns so gut gefallen hat im Turnier. Du hast gemerkt, so irgendwie die ersten 2 Aktionen bei ihm haben nicht funktioniert und dann ist der Kopf angesprungen, dann ist gar nichts mehr gelaufen bei ihm. Er war nur noch mit sich selbst beschäftigt, nur noch am Hadern. Dann, ich weiß es nicht, wir hatten ja gesagt, vielleicht, oder wir werfen dieses Thema immer wieder auf, dass es ganz schwierig ist, auch nach so einem emotionalen High, nach so einem allerersten Sieg gegen England, dann die Woche drauf wieder voll da zu sein. Und das waren sie einfach nicht. Die Waliser waren da. Die Italiener haben auch die Physis nicht matchen können. Und das hatte ich nicht erwartet. Also ich habe ja vorher auch gesagt, ich sehe da eine Siegchance für Wales. Gerade eben auch wegen diesem italienischen Sieg vorher. Aber dass die Waliser Italien körperlich so dominieren, das habe ich nicht erwartet. Und es war ja wirklich, es war der Sturm. Es waren zweimal Wainwright und Dowie Lake, die Versuche auch gelegt haben. Sie haben die Grundlage gesetzt mit guten Standards, mit einem extrem starken Paket an den Kontaktpunkten. Wann haben wir zuletzt eine walisische Mannschaft gesehen, die so gut den Ball über die Vorteilslinie getragen hat? Also Es ist wirklich geil zu sehen, wie die sich entwickelt haben und zwar dann auch nochmal diesen Schritt gegangen sind, nicht nur gute Leistungen zu zeigen nach diesen 2 ersten Spielen, wo sie komplett weg waren, sondern dann auch noch den Schritt zu gehen, einen Sieg zu holen und dann auch noch so. Nicht irgendwie mit der letzten Aktion Humpty Dumpty irgendwie glücklich da noch einen Versuch rein oder irgendwie einen Straftritt auf die Stangen. Nein, die haben den Gegner erstickt. Die haben den Gegner einfach überrollt und das habe ich von Wales in der Form auch nicht erwartet.
Ja, super, super Timing jetzt, um dann richtig für die WM in der Gruppenphase gegen England wieder die Engländer zu verhaften.
Ja, schauen wir mal. Aber
das ist, aber das, ich schaue gerade immer ein bisschen so voraus, aber wir haben jetzt halt diesen Zeitpunkt, alles geht jetzt eigentlich in Richtung WM schon. Wir werden jetzt im Sommer erstmal diese Nations Championship zum ersten Mal haben, wo die zweite Hälfte davon schon genau ein Jahr vor der WM stattfindet. Dann die nächste Six Nations, die wir haben werden, wird in dem WM-Jahr die Six Nations sein. Wir wissen, wie krass die immer sind. Und dann
kommen noch Vorbereitungsspiele. So
überlegen,
ist WM.
Wie stark wird dann Wales sein da? Kann Italien dann überhaupt nächstes Jahr bei den Six Nations ein Spiel gewinnen? Muss man sich dann fragen, wenn Wales jetzt wirklich so erstarken sollte. Oder wird Wales wieder komplett den Bach runtergehen, weil sie jetzt einfach über den Sommer sich doch 1-2 Verletzungen holen und merken, sie haben gar keine Tiefe da. wie gut werden die Teams? Also ich frage mich, ich will jetzt schon über die Nations nächstes Jahr reden, merkst du?
Ja, ich meine, aber
die da
kann
sind
ja so
ein bisschen weg.
Und das ist ja das Geile, weil was ist alles passiert bei diesen Six Nations? Und das kann nächstes Jahr wieder so laufen. Wir vielleicht unterhalten wir uns übrigens nächstes Jahr nach zwei Spieltagen auch drüber, ob die Schotten dann 2026 überhaupt ein Spiel gewinnen. Wer weiß, wie es. Na, keine Ahnung, wer weiß, wie es bei den Iren ausschaut.
Ja, ja.
Auch die Iren können mal zwei, drei hintereinander verlieren. Und dann kommen die Engländer wieder mit ihrem hässlichen Gesicht, verlieren zum Auftakt gegen Wales, verlieren dann noch, also der Spielplan steht wahrscheinlich schon, es ist wahrscheinlich so nicht möglich, aber dann verlieren sie gegen Wales, dann verlieren sie gegen Italien und dann sagen auch alle, Halleluja, England ein halbes Jahr vor der Weltmeisterschaft, die werden keinen Blumentopf gewinnen, sondern gewinnen sie die nächsten drei gegen Frankreich, Irland und Schottland, so keine Ahnung, also alles möglich. Also natürlich ist es auch möglich, dass Italien in den nächsten 5 Jahren mal wieder eine Six Nations hat, wo sie Wooden Spoon mit 0 Siegen holen. Aber das kann auch anderen Nationen passieren. Also.
England hat jetzt zum ersten Mal in der Geschichte nur 1 Sieg von 5 Spielen. Das, so gut wir das letzte Spiel fanden, und wir haben vorhin ja schon über Lukasz geredet, aber jetzt ist es ja auch dann nochmal dran von der chronologischen Reihenfolge her.
Und du hast was Richtiges geschrieben. Die hatten Glück, dass sie Wales so früh hatten. Weil sonst hätte das vielleicht auch nochmal ganz anders ausgesehen.
Ja, wenn du die Spiele Wales-Italien tauscht, dann, also ich glaube, den allerletzten Spieltag, wie du gesagt hast, da haben sie es nochmal geschafft, emotional auf dieses Hoch zu kommen. Und vielleicht liegt es wirklich daran, dass sie sich so lange nur auf Frankreich vorbereitet haben, was ich mir irgendwie nicht vorstellen kann. Aber emotional waren die endlich mal richtig da. Und es hat so Spaß gemacht. Und aber gleichzeitig muss man sagen, wo war dieses England in den 4 Spielen davor?
Ja.
Wieso?
Wo war dieses England in so vielen Spielen davor? Wieso kann England auf einmal 46 Punkte erzielen gegen Frankreich? Mit geilem Rugby.
Ja, und genau, und wieso können die Spieler auf einmal Spaß haben? Du siehst denen an auf dem Feld, dass das auf einmal Spaß macht. In den letzten Wochen war das nur ein Struggle, und da muss man aber trotzdem sagen, es ist ein Sieg aus 5 Spielen. Das ist das schlechteste Abschneiden in der Geschichte der Six Nations für England. Und Frankreich, es bleibt dabei, in dem Jahr nach der Lions-Tour gewinnen die Franzosen die Six Nations.
Ja, also die Franzosen sind natürlich krass. So U20 gewinnt Grand Slam bei den U20 Six Nations. Ne? Die haben alle Spiele gewonnen. Also das reißt halt auch nicht ab. So, ich habe mir letztens mal gedacht, so Vergleich Frankreich-England. Du hast vielleicht, sagen wir mal, vergleichbare Ligen von der Anzahl der Mannschaften. In England sind es ein paar weniger als in Frankreich. Bei den Franzosen ist halt schon auffällig, dass du diese krassen Blöcke hast. Also der Sturm ist enorm Toulouse-lastig. Und in der Hintermannschaft hast du dann jetzt eben über die letzten Jahre gerne mal so einen, du hast da schon auch eine Toulouse-Achse, du hast mittlerweile aber auch so einen krassen Bordeaux-Block. Du merkst ja, wenn Jalibert und Louis Bielbiaré und keine Ahnung, die verstehen sich alle blind.
Moefana auch Bordeaux, dann hast du letztes Jahr noch Lecu, also Bordeaux hat schon eher die Hintermannschaft
übernommen,
muss man sagen.
Kann man so sagen, also Sturm ist Toulouse geprägt, Hintermannschaft sehr stark Bordeaux geprägt. So. Und bei England, ja, sie haben es auch immer mal wieder gehabt, dass dann irgendwie ein krasser Saints-Block in der Hintermannschaft war. Aber diese Mannschaft ist an und für sich so durchgemischt, was die Mannschaften angeht. Ich glaube, dass es, das kann man natürlich jetzt nicht irgendwie so hinbauen, wie man es braucht. Aber ich glaube schon, dass es ein Unterschied zwischen Frankreich und England ist, dass die Engländer nicht auf diese Blöcke in der Nationalmannschaft setzen können aus den Clubs. Und dass sie vielleicht wieder sowas wie die Saracens brauchen von vor, wann war das, vor 10 Jahren? Als wirklich die Saracens die Mannschaft waren, die in England safe Meister wurde, die den Champions Cup gewonnen hat. Und dann hattest du eben auch einen riesigen Saracens-Block in dieser Nationalmannschaft. Und ich glaube...
Ja, also 2003, als England die WM gewonnen hat, war es ein riesiger Leicester-Block eigentlich. Da hast du Leicester da mittendrin, ein bisschen Bath noch, aber... Also mein Problem, warum ich dir da so zustimme, ist das, was ich auch letzte Woche gesagt habe, ist die Identität dieser Mannschaft, wie die Mannschaft spielen will. Da gibt's zu viele verschiedene Meinungen und aber auch zu viele verschiedene Spielstile, was die Leute im Club spielen. Die Clubs in England spielen zu unterschiedliches Rugby. Mhm. Weil selbst Toulouse und Bordeaux spielen eine ähnliche Brand Rugby. Also vor allem dieses, wenn du Broken Play hast, dass du, egal wo du auf dem Feld bist, eigene Hälfte, gegnerische Hälfte, Mitte, außen am Platz, du versuchst innerhalb von 2 Phasen oder maximal 3 Phasen sofort den Versuch zu legen. Du machst Offloads, du spielst schnell, du hast ein sehr kicklastiges Spiel, um eben den Gegner zu Fehlern zu zwingen. Das ist französisches Rugby. Was ist englisches Rugby? Außer destruktiv.
Nicht unbedingt destruktiv in der Liga, ne?
Also, und sie haben sich selbst reduziert auf einen Spielstil, der eigentlich keiner ist.
Ja. Ja, und davon müssen sie weg. Sie schaffen es ja. Sieht man bei Le Crunch am letzten Samstag. Naja, dann schauen wir jetzt
nicht genug.
Schauen wir noch auf die deutschen Nationalmannschaften. 15er, bitter. Du hast es kommentiert, das Spiel in den Niederlanden mit Matthias Oberbach zusammen. Also, dass dieses Rack, das auf dem absoluten Hoch der Gefühle angefangen hat, mit diesem sensationellen Sieg gegen Rumänien so zu Ende geht, ist wirklich traurig, dass du eine 70-Punkte-Packung in den Niederlanden kassierst. Also,
das hat auch echt viel Energie gekostet, da bei dem Spiel immer wieder einen positiven Dreh zu suchen. Und im Endeffekt war es ja geil, dass ich da nie aufgegeben habe, dran zu glauben, dass Chris Hennig am Ende noch diesen Versuch legt, der wirklich auch gut rausgespielt war. Und das war schön zu sehen, hat aber auch unterstützt, dieses, was wir alle wissen, was wir auch gesehen haben über das Turnier, dass Deutschland das kann. Aber man hat einfach gesehen, die Kräfte sind nicht mehr da. Das waren ein paar harte Wochen. Ich glaube, es haben auch noch ein paar Nationalspieler zwischendrin auch noch Club Rugby spielen müssen. Und einfach diese auch emotionale Anspannung, dieses emotionale High von dem Rumänien-Spiel hat sich ja auch den Druck erhöht für alle Performances danach. Dann hast du eine Erwartungshaltung gespürt. Es war mehr los. Die deutsche Rugby-Community hat mehr drauf geschaut. Die Leute haben sich mehr Hoffnungen gemacht und waren dementsprechend auch enttäuscht danach. Niederlagen, vor allem gegen Belgien und die Schweiz. Und ich glaube, das hat die Spieler einfach extrem müde gemacht. Und du hast gesehen, wie sie den Niederländern eigentlich nur hinterhergelaufen sind. Die, muss man sagen, ein richtig gutes Spiel auch gemacht haben. Das sah schön aus. Die haben dann eine Hintermannschaft, die sehr gut funktioniert. Die Bälle laufen sauber. Am Paket waren sie den Deutschen eindeutig überlegen. Dann kannst du eigentlich nichts. Dann kassierst du wieder eine frühe 20 Minuten rote Karte und dann ist alles vorbei.
Ja. Ja, sehr, sehr bitter. Ich glaube, also allzu viel mehr muss man jetzt auch nicht mehr drüber sagen. Bleibt halt dann einfach oder wird spannend. Wie sieht der Neuanfang aus? Also es geht jetzt runter in die Trophy. Da sind die Gegner dann ganz andere. Die heißen dann Schweden, Dänemark. Eventuell steigt Österreich auf und so weiter und so fort. Und ich glaube, da musst du dann wirklich mit einer ganz, ganz jungen Mannschaft ran. Die Karl Kaspers und Chris Hennigs dieser Welt, wenn du sie kriegst aus Frankreich. Und dann eben weitere, die jetzt zuletzt U20, U18 gespielt haben. Und ich glaube, du musst auch davon weggehen, irgendwie da auf Prio-Ergebnis zu spielen, sondern wirklich auf Aufbau gehen. Also dadurch, dass dieses Rack ja eh auf 6 Mannschaften verkleinert werden soll, wird es vermutlich eh keinen Aufsteiger geben im nächsten Jahr. Und dann muss es dir wirklich egal sein, ob du am Ende Erster oder Vierter oder weiß der Geier was wirst. Dann musst du wirklich konsequent mit jungen Leuten da arbeiten und schauen, dass du eine Mannschaft aufbaust. Also ich bin mal gespannt. Ich glaube, dass Michael Poppmeier eben neuer Bundestrainer wird. Ich glaube, dass der...
Steht es schon fest?
Es steht noch nicht fest, aber ich glaube es. Und ich glaube, dass er einer ist, der sowas gut vermitteln kann, der so eine richtige Identität mit so einer jungen Mannschaft dann aufbauen kann über Jahre. Aber also ob das so kommt, weiß ich nicht, aber ich glaube es, ich weiß, dass er Interesse hat und schauen wir uns da mal an. Und ja, was halt schade ist, ist, dass dadurch wahrscheinlich einfach die Medienpräsenz auch erstmal weggeht. Da haben wir auch noch keine gesicherten Informationen, aber ich glaube nicht, dass ProSieben weiterhin, also dass sie die Rugby Europe Trophy zeigen werden und wollen. Ob dann da ein anderer aufspringt, weil Rugby so gut funktioniert, müssen wir da mal schauen. Aber ja, das ist vielleicht so ein bisschen die Schattenseite an der ganzen Geschichte.
Sicher auch Sponsoren in der Nationalmannschaft. Sicher auch. Das ist ja normal, dass wenn du absteigst, du da ein bisschen was verlierst. Und deswegen will man ja auch oben bleiben. Aber ich glaube einfach, fürs deutsche Rugby generell wird uns gut tun, wenn die Schwarzen Adler auch mal wieder ein paar Spiele gewinnen und wenn es in der Trophy ist, man da Erfolgserlebnisse sammeln kann und wenn es mit einer jungen Mannschaft dann ist, umso besser. Muss aber, also ich finde auch diese Mannschaft, die jetzt hier die letzten 2-3 Jahre echt gelitten hat im Rack, die hat sich auch verdient, einfach mal ein paar leichtere Spiele zu haben.
Ich sag ja auch gar nicht so, dass ich keinen Leo Wolf und keinen Justin Renz und so mehr sehen will. Natürlich sind die Bestandteil dieses Neuaufbaus, weil du kannst jetzt nicht einfach sagen, du ziehst die U20 hoch. Das würde nicht funktionieren. Aber ich glaube, dass so gern ich viele von denen gesehen habe, dass es dann auch keinen Sinn mehr macht, auf dem Niveau einen Sean Engel und einen John Ireland und einen weiß ich nicht was einzufliegen. Spieler aus jetzt wirklich Frankreich, sowas wie Eric Marx oder so zu kriegen, wird vermutlich sowieso schwierig, weil da wird Van dann sagen, nee, sorry, also für das Niveau, da halten wir ihn lieber da. Natürlich ja. Sollen die Top-Spieler der Bundesliga weiter das Gerüst dieser Mannschaft bilden und dann die jungen Spieler eben hochführen, aber ich glaube, dass es dann keinen Sinn macht.
Dann soll sich bitte mal irgendeinen Bundesligist in deinem Hamilton Strong rüber nach Deutschland holen.
Bei sowas sage ich, also, du musst jetzt nicht, also Dan Hamilton Strong sehe ich auch weiter in der Nationalmannschaft, aber ich glaube, dass es keinen Sinn macht, ansonsten ganz viel aus dem Ausland einzufliegen, weil du damit halt auch jungen Spielern einfach die Plätze nimmst. Und du musst für die Zukunft aufbauen, weil wenn du jetzt in der Trophy wieder rangehst, und wie gesagt, ich mag viele von diesen Spielern, aber wenn du dann einen Sturm baust aus, keine Ahnung, Justin Rees und John Ireland und Sean Engel und weiß der Geier, wie sie alle heißen, das wird dir für die Zukunft einfach nichts bringen. So, du kannst überlegen, ich weiß ja auch nicht, was die genau für Rollen innerhalb des Teams angehen. Wenn jetzt zum Beispiel der neue Bundestrainer sagt, ja, aber Sean Engel, der hat für mich so eine Leaderrolle und der hat Bock, den will ich dazu nehmen weiterhin. Ja, dann mach. Also ich sage ja gar nicht kategorisch keine Spieler mehr aus dem Ausland holen, aber nicht auf Teufel komm raus irgendwie alles rankarren, weil auch die Stimmen aus der Mannschaft ja waren, dass sie sagen, naja, viele von den Spielern, wenn die bei uns sind und wir das sehen, dann denken wir, ja, dann könnten wir auch locker da im Ausland spielen. Also ein Spieler aus der 6. Liga in England oder aus der 4., 5. Liga in England ist nicht zwangsläufig besser als ein Spieler aus der Bundesliga. Die Bundesliga, da ist natürlich großer Nachholbedarf, aber die Top-Spieler, die haben schon ein gewisses Level. Und nur weil die im Ausland spielen, sind sie nicht automatisch besser.
Und was man bei Deutschland auch gesehen hat, es lag nicht an der individuellen Spielklasse der Spieler. Man hat auch gesehen, wenn der Gegner, egal welchem Spiel es war, frontal auf den zugelaufen ist, haben wir ihn auch getackelt. Das Problem war, wenn die Lücken gefunden haben, zwischen zwei Spielern zu laufen. Und wenn du einfach gesehen hast, dass die anderen Mannschaften eingespielter sind. Deswegen, ich glaube auch, es würde mehr helfen, mehr Spieler, die in Deutschland situiert sind. Oder die zumindest von mir, ob es jetzt Heidelberg, Frankfurt oder deine Hubs hast, Hannover, dass du da mehr Spieler hast, die mehr zusammen trainieren und dann einfach eingespielter an so Wochenenden sind, vor allem in der Verteidigung, dass du da bessere Kommunikation hast und dass du im Angriff vielleicht eine Hintermannschaft hast, die doch auch ein paar Spielzüge hat, weil das haben wir schon vermisst, dass das aus von den Backs da auch mal ein bisschen was kommt. Absolut. Die Stürmer müssen halt eine Gasse hinbekommen. Größte Schwachstelle von Deutschland, fand ich, bei diesem Rugby World Championship, war die Gasse.
Ja. Ja, allgemein alles, was rund um die Standardsituation passiert ist. Würde ich mal sagen.
Ja.
Ja, genau. Und dann hoffen wir aber, dass es am Wochenende wieder zu jubeln gibt aus deutscher Sicht. Oder sagen wir mal so, die nächsten drei Wochenenden eigentlich. Denn jetzt, die nächsten beiden, stehen die Turniere 2 und 3 in der Sevens Tour an mit dem Wolfpack. Die sind schon in Uruguay, wo in Montevideo das zweite Turnier ist. Das dritte ist dann die Woche drauf in Sao Paulo in Brasilien. Und dann das Wochenende drauf spielen die deutschen 15er Frauen um den Aufstieg ins Rugby Europe Championship bei den Frauen. Also die sind ja aktuell in der Trophy und sind einen Sieg vom Aufstieg entfernt in Schweden. Aber an der Stelle wollen wir erstmal über das Wolfpack sprechen. Gibt keine großen Veränderungen im Vergleich zum ersten Turnier, das das Wolfpack gewonnen hat. Also das heißt, Makonnen Amekwedi und Philipp Gleitze sind beide nicht fit geworden jetzt für das Turnier. Anton Gleitze fällt auch aus im Vergleich zum letzten Turnier. Und ich glaube, Max Heidt ist noch nicht mit dabei. Aber mit Alexander Lott ist ein Neuling dabei. Und die Mannschaft hat ja eine krasse Tiefe aufgebaut, das haben wir gesehen. Und das Schöne ist, durch diesen Sieg beim ersten Turnier hast du dir so eine geile Grundlage geschaffen. 6 Mannschaften spielen da 3 Turniere und du musst in der Endabrechnung Vierter werden. dieser vierte Platz in der Endabrechnung ist dir jetzt schon fast nicht mehr zu nehmen. Ich glaube, es wäre sogar möglich, mit zwei letzten Plätzen, je nachdem wie die anderen Mannschaften dann enden, am Ende Vierter zu werden. Und diese Mannschaft wird nicht zweimal Letzter. Also diese Mannschaft, ich glaube, wir können jetzt nicht erwarten, dass die automatisch Spiel Turnier 2 und Turnier 3 auch gewinnen, weil es ist so eng zwischen diesen ganzen Nationen, die da spielen. Aber alleine, wenn du jetzt, die werden natürlich auf Sieg gehen, aber wenn du jetzt nochmal den dritten Platz holst oder einen zweiten, dann bist du sogar, glaube ich, rein rechnerisch schon unter den besten Vieren. Und ah, das wäre halt so fett.
Ich finde es krass, dass es zwei Turniere jetzt in Südamerika sind. Das ist schon ein heftiger Heimvorteil für ja die amerikanischen Mannschaften. Also vor allem natürlich, was ist das, Chile und Uruguay.
Ne, ist nur Uruguay dabei.
Bitte? Oder?
Sind Chile und Uruguay da dabei? Nee. Es ist nur Uruguay. Wir haben Deutschland, Fall. Uruguay, Kenia, USA, Kanada und Belgien. Also Chile ist nicht mit dabei. Ja.
Aber auch für Kanada und USA ist es natürlich deutlich einfacher als jetzt für, die haben da keine große Zeitumstellung, die können da rascher hinfliegen, können sich vielleicht auch besser vorbereiten, kennen wahrscheinlich auch die Bedingungen besser. Und für die europäischen Teams und natürlich auch für unsere Deutschen ist es schwieriger, dann zwei Turniere da in Südamerika spielen zu müssen, wo vor allem die Uruguayer dann ihren Heimvorteil haben. Ich erinnere mich nur in den letzten Jahren, dass Deutschland sich da, und das war vor allem dann immer Chile, deswegen hatte ich Chile so im Kopf, Chile schon immer so ein Problemland war, die Turniere da, die Chilenen einfach immer dominiert haben.
Ja gut, aber also ich glaube, sicherlich haben gewisse Mannschaften dadurch einen Vorteil, aber in Kenia wenn man so will, auch irgendwie einen Nachteil. Und trotzdem haben sie, so im Endeffekt haben sie ja nur ein Spiel verloren gegen Kenia. Ein Spiel, das sie eigentlich hätten gewinnen müssen. Ich glaube nicht, dass sich das Wolfpack davon groß aus der Bahn werfen lässt, weil dafür sind sie auch zu erfahren. Sie hatten dieses Trainingslager spontan im Winter, wo sie nach Malaga, glaube ich, geflogen sind, auch in wärmere Gefilde. Natürlich wird es in Südamerika jetzt nochmal deutlich heißer. Aber dann auch, du bist ja früh geflogen, das heißt, du hast dann die Möglichkeit, dich anzupassen, und du fliegst zwischen den Turnieren halt nicht heim. Ne? Du gehst dann aus Uruguay nach Brasilien und spätestens da wirst du dann auch angekommen sein auf dem Kontinent, sage ich mal. Und
ich bin gespannt, wie die USA sich schlagen wird. Also die haben wir ja komplett auseinandergenommen, aber das war auch das einzige Spiel, was die USA verloren haben. Und die, glaube ich, werden nochmal deutlich stärker sein bei dem Turnier. Wie gesagt, Uruguay schätze ich viel stärker ein. Aber ja, das Wolfpack geht da natürlich jetzt ein bisschen als nicht nur Favorit, aber so schon als Titelverteidiger nach dem ersten Turnier, als Tabellenerster. Das ist das Team, gegen das jetzt alle gewinnen wollen, die vom Thron stürzen wollen.
Absolut. Ich schaue jetzt nochmal ganz kurz rein, wann die Spiele sind. So, wo haben wir denn diese Übersicht? Hier haben wir es. Für mich ist eigentlich, also der Spielplan ist besonders fürs Wolfpack, weil eigentlich ist für mich der erste Tag super entscheidend, weil du spielst als erstes Kanada und dann Belgien. So, wenn du die zwei Siege holst, dann hast du für mich eigentlich schon alle Hausaufgaben gemacht. Weil das sind für mich die, es gibt keine schwachen Nationen, aber das sind für mich schon die zwei, die du gewinnen musst. So, was dann passiert, ist gar nicht mehr so wichtig. Dann spielst du am Ende von Tag 1 Uruguay, das ist wieder so. Kenia hat auch dieses allerletzte Spiel des ersten Tages gegen Deutschland gelegt. Das hat Uruguay jetzt genauso gemacht. Und dann spielst du am zweiten Tag noch gegen Kenia, gegen die USA. Wir wissen alle, das sind 50-50-Spiele. Du kannst sie gewinnen, du kannst sie verlieren. Aber wenn du Kanada und Belgien zum Auftakt schlägst, dann hast du in meinen Augen wirklich den absoluten Grundstein gelegt, das ist das Wichtigste, dann kannst du auch befreit in die restlichen Spiele reingehen, weil du weißt, du hast schon einen Turniersieg geholt und du hast jetzt diese zwei geschlagen, das heißt, du wirst wahrscheinlich mindestens Vierter jetzt auch in Montevideo und das ist für mich wirklich der Schlüssel. Ja. Genau, und
da freuen wir uns drauf.
Ja, alle Spiele wird es natürlich wieder live geben bei Rugby Pass TV. Da muss man sich einfach nur registrieren. Manu Wilhelm plant mit Total Rugby auch was Besonderes, was ich mir auch schon mal überlegt hatte. Er will die Spiele quasi Insta live kommentieren. Ich bin mal gespannt, wie es funktioniert, weil ich fürchte, dass die Livestreams bei allen Leuten, die dabei sind, zu weit auseinanderlaufen, als dass es wirklich Spaß macht. Aber ich drücke ihm die Daumen, dass es funktioniert, weil es ist natürlich schon cool, wenn man da irgendwie die Rugby-Community so ein bisschen zusammenbringt und alle zusammen das Wolfpack schauen. Also ich werde auf jeden Fall mich mit einklinken und mal schauen, wie das funktioniert, weil ich werde mir auch definitiv alle Spiele anschauen. Vielleicht da auch noch ganz kurz die Zeiten, wo ich den Spielplan schon offen hatte. So, jetzt habe ich ihn natürlich verworfen, wenn ich mir den Kader nochmal anschaue. Genau, also am Samstag deutscher Zeit 16:55 gegen Kanada, 19:43 gegen Belgien, 22:31 gegen Uruguay und dann am Sonntag 19:55 gegen Kenia, 22:25 gegen die USA. Das sind die 5 Spiele fürs Wolfpack. Super. Dann haben wir es für heute, oder Simon?
Hammer's.
Sehr schön. Dann dir weiter einen schönen Urlaub in Südtirol. Trink möglichst viel Lack rein. Und dann bis zur nächsten Woche.
Ich werde mir möglichst viel Lack reinziehen, ja.
Ja.